Und ich glaube, was der Fußball oder was wir schaffen müssen in diesem Jahr wäre, dass wir den Shift hinbekommen von Marketing und PR-Cases, die wir gebaut haben, wo wir gut Buzz erzeugt haben, wo wir Sachen auch im Proof of Concept mal gemacht haben, zu knallharten, guten, nachhaltigen Business Cases. Also sagen, wir müssen nachhaltige Geschäftsmodelle bauen, um halt den Beweis antreten zu können, dass das Thema Web3, Blockchain, Krypto auch nachhaltig, profitabel und wirtschaftlich sein kann. Wenn dieser Beweis nicht angetreten wird, glaube ich, wird irgendwann dann auch der Elan der Führungscrew ermüden.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds. Ich freue mich total, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid. Ich habe mir lange überlegt, was gibt es noch für spannende Themen da draußen in der Krypto- und Web3-Welt und musste sagen, eines der ja für mich spannendsten Themen und auch sehr dynamischen Themen und auch eines meiner Passionsthemen ist das Thema Fußball. Und da ich mit der Person, die heute zu Gast ist, schon ein, zwei gemeinsame Touchpoints in der Vergangenheit hatte, dachte ich mir, ich frag doch mal an. Auch wenn wir noch relativ früh im Rennen sind mit dem Podcast, aber ich freue mich, dass er heute zugesagt hat. Herzlich willkommen, Professor Dr. Juppie Lee. Hallo Juppie.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Juppie, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wir steigen immer ganz klassisch ein in den Podcast und fragen an der Stelle, wer bist du und was machst du?
Also mein Name hast du ja bereits erwähnt, ich bin Juppie Lee, ich arbeite beim VfL Wolfsburg und bin dort Bereichsleiter für den Bereich Marketing und Unternehmensentwicklung. Bedeutet, ich habe vier Abteilungen, die ich leite. Die eine nennt sich Digitalisierung. Da kümmern wir uns um alle digitalen Plattformen, die dem VfL Wolfsburg gehören sozusagen. Dann habe ich das Thema Brand Management. Da sind wir so ein bisschen die interne Werbeagentur und versuchen, kreative Kampagnen zu kreieren. Dann habe ich das Thema CSR, also Corporate Social Responsibility. Alle Themen rund um Nachhaltigkeit, Diversity, soziale Aktionen in der Region gehören in meinen Verantwortungsbereich. Und das vierte Thema Business Development, da geht es eigentlich im Endeffekt um neue Ertragsströme. Das Thema E-Sport ist dort angedockt, das Thema Internationalisierung, New Businesses und so weiter. Und dort ist auch das Thema Web3, Krypto, NFTs zu Hause.
Okay. Und wie bist du selbst, bevor wir jetzt also auf die professionelle Ebene eingehen, wie bist du denn selbst zum Thema Krypto gekommen?
Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich bin kein Krypto-Nerd. Ich betrachte das Thema ehrlicherweise aus der Anwenderperspektive und ich habe ein Team im Business Development Bereich, sagte ich ja gerade, um Linus und Claudia herum und die haben mir irgendwann, glaube ich, Anfang 2021, Ende 2020 gesteckt, Mensch, da passiert eine ganze Menge, kommen auch Sachen aus den USA gerade rüber, wahrscheinlich nichts, aber lass uns doch mal gucken, was das sein könnte und von da an haben wir uns eigentlich immer mehr in diesen Space reingetraut und überlegt, ob das eventuell auch Anwendung im Fußball finden kann. Aktuell stellen wir fest, wir haben ein paar Sachen probiert. Massenmarkttauglich sind wir noch nicht. Aber ich glaube, um es bewerten zu können, macht es total Sinn, sich da auch einzufinden und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das haben wir getan und sind, glaube ich, in dem Bereich in der Bundesliga schon relativ weit.
Ja. Okay, also ich bin auch immer ein Freund davon, man versteht die Dinge nur, wenn man sie selbst tut, ja, insofern, dass man reingeht, Projekte startet und gerne auch mal ein wenig Risiko, obwohl es ja immer in kleinen Testpiloten sehr, sehr überschaubar ist, das Risiko, was man da eingeht. Und man sieht ja auch, dass viele, viele Fußballvereine, Top-Sportclubs, auch international in anderen Bereichen da in dem Topic sehr, sehr viel machen. Was da so alles möglich ist, das werden wir heute im Laufe des Gesprächs so ein Stück weit herausfinden. Aber nochmal kurz die Frage, bist du selbst auch investiert? Machst du was in dem Bereich oder hast dich da schon mal ausprobiert?
Ja, klar. Ich habe hier und da ein bisschen was ausprobiert, habe in der Anfangsphase auch mal hier und da ein NFT gekauft und habe auch ein bisschen was versucht zu handeln mit ganz, ganz, ganz kleinen Volumina. Ja. Und ich glaube, es macht einfach Sinn, sich damit zu beschäftigen. Und habe natürlich die Plattform, mit denen wir verpartnert waren als VfL Wolfsburg, jetzt The Football Company oder Fanzone, und habe natürlich da ein paar Sachen mal probiert, um auch in das Thema so ein bisschen reinzufinden. Und genau, auf der Ebene ist es dann aber auch geblieben.
Ja, okay, verstehe. Also, lass uns doch direkt mal reinstarten. Ich habe mir heute einfach mal zur Vorbereitung angeschaut, wie ist denn das aktuelle Market Cap, also die Marktkapitalisierung der größten Fan-Token. Und da stehen wir so bei einer knappen halben Milliarde. Ja, also das ist schon nicht gerade wenig. Ja, alleine das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden waren so bei 278 Millionen US-Dollar. Das heißt, da passiert eine ganze Menge. Klar, der Markt hebt irgendwie alle Boote mit nach oben. Ja, gerade die Entwicklung, die da gerade passieren. Wir wollen uns jetzt heute nicht nur über einzelne Coins oder Fan-Token unterhalten, aber das ist ja auch ein Teil der Betrachtungsweise. Habt ihr euch damit als VfL Wolfsburg auch auseinandergesetzt, ob sowas eine Option für euch wäre?
Ja, wir haben, glaube ich, verschiedenste Richtungen mal ausprobiert und angedacht. Ne? Also im Endeffekt, wenn ich jetzt nochmal ganz von vorne anfangen würde, würde ich sagen, wieso kommen wir eigentlich auf das Thema? Warum kümmert sich ein Fußballverein um solche Krypto-Themen, NFT-Themen und um das Thema Web3? Mhm. Das hängt natürlich auch so ein bisschen mit der DNA von uns als Club zusammen. Also wenn ich hier ein bisschen ausholen darf, bedeutet der VfL Wolfsburg, wird ja allgemeinhin in der Öffentlichkeit wahrgenommen als so ein bisschen artifiziell, künstlich erstellt, VW gepampert, keine Tradition, provinziell und so weiter und so fort. Obwohl wir seit über 27 Jahren durchgehend in der Bundesliga sind. Ich glaube, es gibt aktuell in der Bundesliga nur 2 oder 3 Vereine, die das auch vorweisen können. Und trotzdem haben wir diese Anerkennung nicht. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, du, wir haben relativ viele Sachen getan und trotzdem werden wir da nicht anerkannt. Dann lass uns einfach einen Markenshift machen und sagen, okay, die Traditionsvereine, die uns so ein bisschen dissen, sagen, okay, ihr habt keine Tradition, kein Problem. Dann kümmert ihr euch um Tradition. Ihr kümmert euch um die Vergangenheit, wir kümmern uns um Zukunft. Und das hat schon vor meiner Zeit angefangen beim VfL Wolfsburg. Wir waren die Ersten, die ein professionelles E-Sports-Team aufgemacht haben. Wir waren die Ersten im Bereich Frauenfußball. Wir waren die Ersten im Bereich der Nachhaltigkeit. Und da lag es einfach nahe zu sagen, okay, wir wollen auch die Ersten dann sein im Bereich Web3, im Bereich Blockchain-Technologie und uns da so ein bisschen schlau machen, weil wir einfach glauben, das könnte was sein, was die Geschäftswelt auch nachhaltig verändern wird. Daran haben wir geglaubt und haben da immer weiter, haben uns in die Tiefe begeben. Und es gab natürlich diesen kleinen Crash, den wir jetzt auch erlebt haben. Nichtsdestotrotz sind wir immer noch davon überzeugt, dass das ein Weg ist, den wir weiter verfolgen sollten, weil sich daraus wieder neue Geschäftsmodelle entwickeln. Wir wissen aber auch, dass wenn andere größere Clubs wie der FC Bayern oder Borussia Dortmund auf diese Schiene kommen, dann werden die uns einfach total Marktanteile in dem Bereich wegnehmen. Deswegen sind wir so ein bisschen schnellbootmäßig unterwegs und haben relativ frühzeitig, auch im Vergleich mit den anderen Vereinen, nicht angefangen, irgendeine strategische Überlegung anzustellen oder irgendwelche Konzepte zu erstellen, sondern haben mit den Partnern, die wir haben, die wir dann gefunden haben, relativ schnell angefangen, in Geschäftsmodellen zu denken und einfach, wir haben es einfach gemacht. Sind einfach ins Tun gekommen und haben dann uns irgendwie überlegt, oder wir haben dann im Nachgang gesagt, okay, das war so ein bisschen bezahltes Lernen. Ne? Also wir haben im Endeffekt Lizenzmodelle abgeschlossen, hat mit Fanzone oder auch mit The Football Company oder mit anderen Sponsoren wie Unagi haben Vereinbarungen abgeschlossen und haben einen mittleren 6-stelligen Betrag eingenommen und haben dann in dem Zuge relativ viel gelernt und haben uns versucht, gemeinsam zu entwickeln. Das war so ein bisschen der Plan. Während andere angefangen haben, irgendwelche strategischen Positionen erarbeiten zu wollen, das haben wir im Nachgang getan. Als dann der Krypto-Winter kam und wir so ein bisschen verstanden haben, dass die meisten Partner, die wir hatten, vom Markt verschwunden sind, haben wir angefangen, uns strategische Gedanken zu machen. Was könnte dann kommen? Welche Tipping-Points könnte es geben? Und dann, du sprachst es an, haben wir das versucht, in ein White Paper zu packen und unsere Learnings der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen und nicht zu sagen, wir wollen die Learnings für uns behalten. Und weil wir einfach der Meinung sind, wenn wir das Thema Web3, Blockchain und Krypto ernst nehmen, dann kann das der VfL Wolfsburg als Branche nicht alleine tun für den Fußball, sondern es muss Partner geben, es muss eine Kollaboration geben von verschiedenen Vereinen, vielleicht auf dem gleichen Level, sage ich mal. Und wir können halt nur als Co-Kreation das Thema weiterentwickeln in der Branche und nicht als einzelner Verein. Und haben dann gesagt, dann lass uns doch das Wissen teilen und gucken, welche Partner eventuell aus der Clubszene anbeißen, aber auch aus anderen Bereichen. Und wir merken, die Resonanz war super. Wir haben tatsächlich viele Leads generiert und sind immer noch im Gespräch mit Leuten, die uns dann kontaktiert haben und haben mir dann gesagt, dann lass uns doch mal gucken, dass wir die alle mal einsammeln und wollen ja am 20. April daraufhin ein Innovation Circle Event organisieren, wo du natürlich auch herzlich eingeladen bist.
Danke.
Genau, die Partner, die wir dort sozusagen haben und vielleicht neu gewinnen können, gemeinsam zusammenzutrommeln und dann zu überlegen, hey, in welche Richtung können wir uns denn gemeinschaftlich entwickeln?
So. Ja. Okay, also ich finde das gerade spannend, weil ich habe auch mit anderen Vereinen in der Vergangenheit im Kontext Krypto Web 3 zu tun gehabt, aufgrund meiner verschiedenen Rollen, die ich da inne hatte. Und da ist es einfach so, dass tatsächlich ein Hemmnis oder eine Angst der Vereine natürlich ist. Wir müssen schauen, dass wir mit solchen Projekten nicht unseren Fans, unserer Vereinskultur, unserer DNA auf die Füße treten. Und was ich einfach die letzten Jahre auch gesehen hatte, gerade noch nicht mal unbedingt an Beginn, so also Frauenfußball habe ich, das ist innovativ für den Fußball selbst, da gebe ich dir recht, aber ich habe es dann erst so ab dem Bereich E-Sport so richtig als innovativ für mich wahrgenommen. Obwohl, wenn du es jetzt gerade so sagst, fällt es mir auch auf, klar, natürlich ist es massiv innovativ zu sagen, hey, wir pushen den Frauenfußball und bringen es mit nach vorne und da wart ihr auch immens erfolgreich, ja. E-Sports bin ich tatsächlich gar nicht so tief selbst drinne. Das ist gar nicht so ein Thema. Ich glaube, wenn ich meinen kleinen Bruder fragen würde, der könnte mir das hoch und runter beten, ja. Aber da bin ich wahrscheinlich eine Generation zu alt für. Da seid ihr höchstwahrscheinlich auch stark unterwegs. Wie ist da so der Aufbau eures E-Sports-Bereichs? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es gibt ja seit dieser Saison auch eine klare Richtlinie der DFL, die gesagt haben, das ist das dritte Element innerhalb der DFL-Ordnung. Es gibt die erste Bundesliga, die zweite Bundesliga und die virtuelle Bundesliga. Also es ist in der DFL-Ordnung verankert und damit auch formalisiert. Es war ja vorher so ein bisschen freischwebend, sage ich mal. Mittlerweile, wie gesagt, etabliert und wir haben natürlich ein E-Sports-Team, was Pflicht ist. Wir haben ein Gaming-Studio mittlerweile, wir streamen live, wir haben E-Sports Content Creator bei uns on board. Wir haben drei Spieler und Spielerinnen, die wir sozusagen unterhalten, die fest bei uns angestellt sind, im Endeffekt Spielerverträge haben. Von daher ist die Professionalisierung des E-Sports hat weiter in Fahrt aufgenommen und ist eigentlich bei uns nicht wegzudenken. Ich glaube, das ist noch sicherlich ausbaufähig, was die Reichweiten anbelangt. Aber wir haben dann auch angefangen, einen Discord-Kanal für den E-Sports-Bereich aufzustellen und merken, die Resonanz ist gut. Und dann ist halt die Frage, ob man von der Absprungbasis irgendwann auch vielleicht einen anderen Titel mit anvisiert, wie es die Eintracht gemacht hat aus Frankfurt. Ich meine, die machen da sehr, sehr gute Arbeit, auch in dem Bereich. Und das muss man auch anerkennen. Und mit Valorant haben sie, glaube ich, ein neues Spiel sozusagen geonboardet, was tatsächlich total viel verspricht. Und da sind wir auch immer Überlegungen, ob wir uns dieses Invest irgendwann auch leisten wollen und tun wollen oder ob wir erstmal auf der Ebene weiter uns erstmal organisch weiterentwickeln.
Ja, okay, verstehe. Also das heißt, ihr seid wirklich so von FIFA, Football, also quasi vom Fußballbereich aus weitergestartet oder welche Spiele deckt ihr da gerade ab?
Genau, also wir haben FIFA, wir haben noch einen Partner, Econ nennt er sich, mit dem wir relativ viel machen, auf einer Online-Plattform auch verschiedene andere Spiele mal austesten. Für uns naheliegend natürlich, weil wir sind eine 100% VW-Tochter, liegt natürlich nahe, dass wir auch das Thema Rocket League mal ausprobieren, wo Autos Fußball spielen und da haben wir uns, wie gesagt, noch nicht so 100% rangetraut, weil wir das Modell zwar verstanden haben, aber ein paar Gefahren sehen, ein paar Risiken sehen bei den Lizenzen zum Beispiel, die ja, wie gesagt, bei den Spielern liegen und nicht beim Club liegen. Und wenn der Spieler uns verlässt, dann verlieren wir auch die Lizenz und so weiter. Von daher ist das Modell ein anderes und haben das aber, wie gesagt, immer wieder auf dem Schirm und prüfen das immer wieder. Aktuell befinden wir uns allerdings in einer Phase, wo wir nochmal so ein bisschen finanziell uns konsolidieren müssen und deswegen wird das in absehbarer Zeit vielleicht nicht das erste Prio-Thema sein, aber welche weiteren Spiele wir vielleicht onboarden, das haben wir immer stetig auf dem Blick und prüfen das von Zeit zu Zeit.
Spannend, weil gerade auch das Thema Gaming, NFTs, Krypto ist ja so wahnsinnig nah beieinander liegend, weil auch da wird es ja sicherlich Verknüpfungspunkte geben, die ihr dann miteinander quasi nutzen könnt. Ne? Also finde ich super spannend. Aber lass uns vielleicht nochmal eine Ebene rauszoomen. Ihr habt so eure ersten Schritte gemacht und welche Arten von Disziplinen habt ihr euch da angeschaut? Also was für verschiedene Themen habt ihr angegangen und warum? Einfach mal, um den Hörer so ein bisschen abzuholen. In welchen Dimensionen kann es mit Blockchain und Krypto Touchpoints geben? Ja, also welche Berührungspunkte gibt es dort, die man als Fußballclub überhaupt mit dem Thema haben kann?
Also organisch gesehen, glaube ich, gibt es aktuell noch relativ, oder ist das überschaubar? Also wenn ich nochmal kurz auf das Thema Gaming zurückkommen darf, weil das finde ich total spannend. Was wir gemerkt haben, ist, dass die aktuelle traditionelle Fußballszene vielleicht noch nicht 100% bereit ist für das Thema Blockchain und NFTs und Krypto. Aber wir merken, wir brauchen da einen klaren Product-Market-Fit. Das heißt, mit welchem Produkt trittst du in welchen Markt ein? Mhm. Und da muss man konstatieren, dass der Fußballmarkt, also der alte Markt, sage ich mal, die alte Fankurve, noch nicht offen ist für das Thema Krypto und NFTs und Blockchain. Mhm. Deswegen haben wir uns überlegt, was wäre denn strategisch gesehen der bessere Move gewesen oder was ist denn der bessere Move? Und da stellen wir fest, da gibt es ja diese Ansoff-Matrix, wenn du ein neues Produkt hast und in den alten Markt reingehst, dann wird das erstmal schwierig, weil die Menschen da tatsächlich sehr traditionell geprägt sind. Mhm. Deswegen haben wir uns überlegt, wenn wir nochmal einen Move starten sollten, dann würden wir tatsächlich eher mit einem neuen Produkt in einen neuen Markt eintreten. Das heißt, in den Gamers-Markt, vielleicht in den E-Sports-Markt, dass wir diese Themen, die wir aufgebaut haben, das Thema Blockchain und NFTs, Fan-Engagement-Themen, erstmal ausprobieren bei den E-Sportlern im E-Sports-Markt, in der E-Sports-Community. Und aber auch bei der International Community, weil wir einfach glauben, dass man dort eine ganz andere Offenheit zu dem Thema hat, weil der VfL Wolfsburg ist ja, wie gesagt, ein kleinerer Verein im Vergleich zu den großen Arrivierten und die Stadt an sich hat ja auch eine gewisse Begrenztheit. Wenn jemand den Spieler sozusagen treffen möchte, dann kann er zum Training vorbeischauen. Das sind kurze Wege, aber gerade die Leute, die in Brasilien sitzen, die in den USA sitzen, die in China sitzen oder in Mexiko, was unsere Kernmärkte sind, die haben natürlich auch ein anderes Verlangen, einen anderen Need sozusagen, eine Nähe herzustellen. Mhm. Und da kann Blockchain, da können die neuen Medien sicherlich ein Thema sein, nicht nur über Social Media, sondern auch das Thema anzubieten über solche neuen Produkte. Ich glaube, eine gewisse Offenheit ist auch bei den Amerikanern gegeben. Die sind da einfach mit dem Thema vielleicht ein bisschen familiärer und haben das schon mal durchgemacht und ausprobiert und sind im Sportmarkt da auch zugange gewesen. Von daher glauben wir, dass wir, wenn wir nochmal eine Offensive starten würden, das über die Gamers-Community und über den International-Markt sozusagen machen würden.
Okay. Und wenn wir uns mal anschauen, weil es gibt ja verschiedene, sagen wir mal, Annäherungen. Man kann ja sagen, klassisch, was viele Vereine gemacht haben, ja, ein Fan-Token. Ja, das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es die Möglichkeit des Sponsorings. Ja, das ist eine Ebene und eine Betrachtungsweise. Dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit zu sagen, wir machen Digital Goods, Digital Assets, ja, unsere IP, unserer Marke lizenzieren wir. Das ist eine Betrachtung. So, in welchen Bereichen habt ihr euch schon vorgewagt? Wo gibt es da schon Themen, die ihr dort ja einfach ausprobiert habt? Und was sind da so eure Erfahrungen bisher?
Genau, also wir haben größtenteils mit zwei Bereichen gearbeitet, die du erwähnt hast. Das eine ist natürlich, wir hatten klassischerweise Sponsoren. Mhm. Die uns Geld bezahlt haben für Rechte, die sie erworben haben, mit denen sie dann nach außen geworben haben. Das ist immer der einfachste Case. Der zweite Case ist das Thema Lizenzierung. Mhm. Da haben wir tatsächlich zwei, drei Partner gehabt, die uns mit uns Lizenzdeals geschlossen haben. Die haben eine Lizenzsumme gezahlt. Dafür haben sie die IP bekommen und haben das auf ihren Plattformen, haben sie Collectibles erstellt und sozusagen versucht zu vertreiben. Mhm. Der nächste Step wäre für uns gewesen, dass wir mit einem Partner, vielleicht auch mit einer White-Label-Lösung oder mit einem Tech-Partner sozusagen eigenständig NFTs oder Collectibles erstellt hätten, die vielleicht über einen Fantasy-Manager gamifiziert hätten. Das haben wir versucht, im Sommer anzugehen. Dann ist der Tech-Partner uns auch dann flöten gegangen und haben dann wieder einen Shift gemacht und haben uns dann auf das White-Paper fokussiert. Mhm. Aber da haben wir noch keine Erfahrung gesammelt, soweit ich weiß, hat es der VfB Stuttgart jetzt gemacht vor kurzem. Mhm. Und da kann ich aber nicht genau sagen, wie erfolgreich das war. Fakt ist allerdings, dass das natürlich eine große Arbeit, einer großen Arbeit bedarf und auch ein gewisses Invest bedarf, dass man da einfach erstmal investiert und guckt, ja, was dabei rauskommt. Ich finde den Weg aber total nachvollziehbar. Den Weg sind wir aktuell noch nicht gegangen.
Okay. Wenn wir uns das Thema Sponsorship anschauen, ich glaube, das ist ja was, wo viel passiert auf internationaler Ebene in Verbindung mit dem Sport. Vor allem auch klar für neue Projekte, für Exchanges ist es super, super spannend, über den Sport letzten Endes Image aufzubauen und Trust aufzubauen. Und aus meiner Sicht ist das natürlich eine große Chance für die Projekte, aber auch eine gewisse Gefahr für die Brands, also für die Vereine. Wir haben dort, glaube ich, eine ganz spannende Entwicklung gesehen. Ich glaube, Bayer Leverkusen war ja einer der ersten Clubs, die quasi ein Sponsoring aus der Krypto-Ecke zugelassen hat und das auch schnell wieder rückabgewickelt hat, weil es dort regulatorische Themen gab, die nicht passten. TSG Hoffenheim ist mit einem Baby-Dodge auch relativ früh auf der Brust gewesen, wo ich mir auch gedacht habe, okay, spannend. Wie ist denn das tatsächlich? Weil es ist ja eigentlich unreguliert, aber wie ist das möglich, dass so ein Projekt auf der Brust landen durfte? Das habe ich mich schon längere Zeit tatsächlich gefragt.
Da muss ich, glaube ich, passen. Also da hebe ich jetzt mal meine Hand. Kann ich ja gar nicht genau sagen, was da die Regulatorik dahinter ist. Und von daher kann ich dir da jetzt nicht weiterhelfen.
Okay, kein Problem. Aber wenn wir uns andere Partnerschaften jetzt zum Beispiel anschauen, wie den FC Bayern München, der jetzt mit Bitpanda zusammenarbeitet, oder Borussia Dortmund mit Coinbase, da ist ja ganz klar, das sind regulierte Player im europäischen Markt. Ja, da ist es zulässig, auch für diese Player Werbung zu machen, ja, wenn es nicht für Einzelprodukte sind. Weil es ist immer so, du musst natürlich einen regulatorischen Rahmen haben als Verein. Also ich kann da kurz vorgreifen und nochmal auf das Dodge-Thema eingehen, weil aus meiner Sicht ist es ein unreguliertes Finanzprodukt, aus meiner Betrachtungsweise, was dort beworben wird und somit die TSG Hoffenheim aus meiner Sicht ein Erfüllungsgehilfe ist und sich somit angreifbar macht. Aus meiner Betrachtungsweise, ich bin kein Anwalt, aber aus meiner Betrachtungsweise ist das so. Deswegen wäre spannend gewesen, wenn du jetzt dort einen Insight gehabt hättest, wie das dort geregelt wurde, aber vielleicht müssen wir uns dann nochmal jemanden von der TSG zu Gast holen und darüber nochmal sprechen. Aber bei den anderen ist es halt sehr, sehr klar im Sponsoring, dass sie sagen, okay, es sind regulierte Anbieter im Markt und da kommt auf jeden Fall sehr, sehr viel rein. Aber wie habt ihr für euch Sponsorings bisher mit Krypto-Projekten bewertet? Wie seht ihr das? Weil ich sag mal, gerade der Markt gibt ja jetzt auch wieder viel her. Da sitzen die Budgets wahrscheinlich auch wieder bei einigen Krypto-Projekten lockerer. Und ich denke, die Anfragen, die könnte ich mir vorstellen, auch in der deutschen Bundesliga, die steigen aktuell wieder. Ja, so, das wäre so meine Vermutung.
Das wäre zu begrüßen. Also ich finde es, also in unserem Fall ist es halt so, dass wir, sagst du es ja gerade, wir sind eine VW-Tochter, eine 100% VW-Tochter. Mhm. Genauso wie, ich sag mal, im Konzern neben VW noch Seat, Cupra, Porsche, Lamborghini oder auch Audi und Skoda. Von daher haben wir im Endeffekt die gleichen Regularien wie die anderen Töchter. Das bedeutet, bevor wir einen Deal abschließen mit einem potenziellen Sponsor, gibt es bei uns den sogenannten Business Partner Due Diligence Check. Mhm. Das ist ein umfangreicher Check, der mit jedem Partner durchgeführt werden muss, damit wir einfach auch compliant bleiben und uns nicht angreifbar machen können. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass unsere Vermarktung genau diese Checks natürlicherweise auch durchführt, was ja auch Pflichtbestandteil für uns als Verein ist, damit wir da einfach auch sauber bleiben. Und da werden diese Checks einfach durchgeführt. Und wenn da jemand vielleicht unseriös wirkt oder vielleicht bestimmte Sachen nicht reguliert sind, dann werden wir auch, wenn die Summen entsprechend sein würden, Danken ablehnen müssen, weil wir einfach da klare Vorgaben unserer Konzernmutter haben.
Ja, verständlich. Okay, und für mich wäre tatsächlich spannend zu wissen, Juppi, wenn wir jetzt mal fernab von Krypto und Sponsoring gehen und uns so ein Stück mehr mit der Technologie selbst auseinandersetzen, welche Einsatzszenarien siehst du denn im Sport, im Fußball für tatsächlich Blockchain-Technologie? Weil ich finde, es ist zwar schön, dass wir über Fan-Token als auch über Sponsorings und solche Themen sprechen, aber de facto ist es ja wichtig zu schauen, welche Mehrwerte bringt die Technologie für das Ökosystem Fußball oder Sport generell. Welche Themen siehst du da aktuell?
Ja, genau das ist die Kernfrage, ne? Also die wir uns immer wieder stellen. Welche Utility bringt die Blockchain mit? Welches Problem lösen wir ganz konkret mit der Blockchain? Mhm. Da sind sich die Experten noch nicht ganz einig und nicht ganz sicher. Im Endeffekt geht es ja bei der Blockchain vor allen Dingen um die, ich sage jetzt mal, Echtheitszertifizierung von Dingen, von digitalen Gütern, die man besitzen kann. Und also wenn man so ein bisschen weit spinnt, dann geht es natürlich in die eine Richtung, das Thema Nachhaltigkeit, was ja immer relevanter wird. Mhm. Wie stelle ich denn fest, dass nachhaltig produzierte Güter in der Lieferkette wirklich auch genauso nachhaltig sind, wie sie Correct. Manchmal im Fanshop oder auch dargestellt werden. Ja. Von daher könnte ich mir da einen sehr, sehr guten Einsatz von Blockchain-Technologie vorstellen, um diese Authentizität sozusagen auch in den Markt bringen zu können, weil ansonsten kann es auch über Lieferkettengesetze und so weiter ja keiner wirklich versprechen. Aber wenn das, wie gesagt, auf der Blockchain gespeichert wäre, hätte das auf jeden Fall einen Impact und dann könnte man nachweisen, guck mal, hier, das ist echt. Mhm. Das Zweite, was ich mir gut vorstellen kann, ist, wir merken ja, dass das Thema Generative AI immer relevanter wird, auch im Sportmarkt mittlerweile. Es gibt relativ viele Agenturen, die sich mittlerweile in diesen Space tummeln und sagen, pass auf, ich kann dir beibringen, wie man mit Journey, mit Sora oder wie auch immer umgehen kann, um kreativer, schneller und effizienter zu sein. Und wir sehen ja auch bei vielen Sachen, das bietet natürlich total viele Möglichkeiten zum Scamming, dass Sachen vielleicht verdreht werden, dass vielleicht irgendjemand am Strand steht, der es gar nicht war, dass es dem, keine Ahnung, Verein XY zugeschrieben wird, dem VfL Wolfsburg. Dabei haben wir dieses Bild gar nicht produziert oder dieses Video zum Beispiel. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass bei der Echtheitszertifizierung das Thema Blockchain immer relevanter werden wird. Und deswegen glauben wir auch an das Thema. Und das Vierte oder das Dritte, was ich ansprechen würde in dem Fall, wäre, das habe ich, glaube ich, auch im White Paper nochmal ganz kurz erwähnt. Also da geht es eher um die institutionellen Player im Markt, so die UEFA, die FIFA, die im Endeffekt auch für die Transfers der Ausbildungsentschädigungen zuständig sind. Mhm. Also jeder Spieler fängt irgendwo in einem kleinen Verein an. Der tritt dort in das Ökosystem Fußball ein. Und wie cool wäre das denn, wenn wir es hinbekommen würden, dass jeder Spieler sofort tokenisiert wird, dass sofort der Spieler auf der Blockchain gespeichert wird und nicht mit einem manuellen aus Papier mit einem Foto kreierten Spielerpass, sondern einen nicht nur digitalen Spielerpass, sondern einen Spielerpass, der auch fest auf der Blockchain installiert wird und bei jedem Wechsel sozusagen die Historie mitwächst. Und wenn dann irgendwann ein Spieler die ersten Schritte ins Profitum macht, dann bekommt ja in der Regel über die FIFA-Regularien der Ausbildungsverein, je nachdem, wie lange dieser Spieler auch dort gespielt hat, Geld. Ja. Einen bestimmten Anteil der Transferentschädigung. Das heißt, keine Ahnung, 0,25% der Transfersumme. Mhm. Und das kann bei bestimmten Spielern auch richtig viel Geld bedeuten. Total, das hat ja auch eine gewisse Umverteilungskomponente für die kleineren Vereine, die im Endeffekt den Spieler ausgebildet haben, den Spieler entdeckt haben, den Spieler gefördert haben, über ehrenamtliche Trainer und so weiter und so fort. Und wenn wir sagen, wir möchten diesen Vereinen, dieser Basis eigentlich was zurückgeben, dann glaube ich, dass aktuell noch relativ viel Geld auch verloren geht, weil die Jugendleiter, die Jugendtrainer, die damals noch wussten, dass vor 30 Jahren der und der Spieler bei dem Verein gespielt hat und die ersten Schritte da gemacht hat, vielleicht gar nicht mehr da ist. So, und von daher gibt es sicherlich Intermediäre, die dafür sorgen, hey, achte drauf, der Spieler hat da und da angefangen, musst du dem nochmal ein bisschen Geld überweisen. Es gibt über die FIFA sicherlich auch Systeme, die dafür Sorge tragen. Trotzdem wäre es, glaube ich, einfach, über einen Smart Contract das halt zu steuern, dass direkt über unabhängig von Finanzintermediären die Transferzahlungen an die Amateurvereine geschehen. Also ich glaube, das wäre ein total guter Move, um auch einfach auch die idealistisch gesehen auch mal was zurückzugeben in die Community, in die Amateur-Basisvereine. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Dann müsste allerdings, das ist kein Thema, was der VfL Wolfsburg vorantreiben kann, wir können sicherlich gucken, dass wir unsere Spieler, die in unser Ökosystem reinkommen, tokenisieren. Aber wenn der Spieler dann den Verein verlässt und es nicht weitergetrieben wird und es da keine Regulatorik gibt, dann glaube ich, ist der Effekt zu klein. Und daher ist das eine Geschichte, die im Endeffekt die UEFA, die DFL, die FIFA, der DFB, die großen Verbände klären müssen. Und da kann ich jetzt nur aufrufen und zu sagen, hey, diese Technologie gibt es, lass uns die am besten nutzen und daraus auch ein Problem lösen.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall, ich glaube, so das ganze Thema Ausbildungsvergütung, aber auch Spielerverträge, selbst, da ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, ist da von allen Akteuren im Markt dann wirklich Transparenz gewünscht? Ja, ich glaube, das ist nochmal so eine ganz andere Thematik. Da bin ich tatsächlich auch zu wenig drinne, aber man hört ja immer von gewissen schillernden Figuren als Spielerberater und dass es dann irgendwelche spannenden Absprachen fernab der offiziellen Themen gibt. Ja, da ist dann immer die Frage, ja, ist das denn tatsächlich wirklich so gewünscht? Ja, und muss man da wahrscheinlich starken Lobbyismus betreiben, um diese Themen dann durchzubekommen? Aber ja, in einer idealistischen Welt wäre es natürlich technologisch total einfach darstellbar, einmal zu registrieren, woher kommen die Spieler und das dann in die Zukunft fortzuführen und dann ein einheitliches System europaweit oder deutschlandweit aufzubauen, um dann das Thema Rückvergütung der Ausbildungsbetriebe, weil das ist ja dann auch wieder gut für den breiten Sport, für die breite Masse. Ich kenne das Beispiel nur damals, ich komme aus einer Gegend in Hessen und Skotran Mustavi wurde damals in einem der Vereine entdeckt und ist dann halt quasi seinen Weg weitergegangen. Worin das Ganze geendet hat, haben wir ja gesehen, Weltmeister geworden, bei einigen Vereinen gewesen, etliche Male transferiert für Millionensummen und der Ausbildungsverein hat natürlich daran auch immer wieder partizipiert und ich meine, die sind da dran auch, auf jeden Fall haben die sich da dran gesund gestoßen, ja. Natürlich nicht jeder Verein hat das Glück, einen Weltklasse-Spieler hervorzubringen, aber auch selbst, wenn es, sagen wir mal, zweite Bundesliga, erste Bundesliga ist, ja, muss ja kein Messi oder Ronaldo sein am Ende, aber es gibt immer dafür zumindest eine kleine Rückvergütung und selbst wenn es nur 5.000 Euro sind, ist das für so einen kleinen Verein massiv viel Geld, ja. Und das finde ich total spannend. Siehst du da eine Chance tatsächlich für Spielerverträge? Wie ist da deine Einschätzung des Marktes, ob sowas überhaupt realistisch umsetzbar ist?
Also ich finde es eine Verschwendung von Ressourcen, wenn wir die technologischen Möglichkeiten nicht ausreizen, um auch Gutes zu tun in der Welt. Ne? Also ja. Wenn du sprachst gerade von 5.000 Euro, das ist für einen kleinen Verein manchmal auch eine Welt, total, wo man einen ganzen Verein mit Trikots, mit Utensilien ausstatten kann. Ich glaube, wenn man sowas machen kann mit einfachen Mitteln und das über eine Technologie lösen kann, dann gibt es keinen Grund, sich dem zu verwehren, meiner Meinung nach. Und von daher bin ich total dabei, das zu tun. Wie gesagt, wir als VfL Wolfsburg, es macht keinen Sinn, Einzelvorstöße sozusagen durchzuziehen. Das endet dann immer an der Grenze des eigenen Vereins. Da brauchst du einfach ein Ökosystem, wo verschiedene Player gemeinsam arbeiten. Das sagte ich ja. Thema Co-Kreation und so, da bin ich eh ein Fan von. Aber ich glaube einfach, dass es eine große Lösung geben muss. Da werden wir als VfL Wolfsburg, haben uns schon angeboten, bereit, das auch gerne zu moderieren oder oder das auch, sagen wir mal, zu initiieren, da auch den ersten Vorstoß zu gehen. Aber da müssen halt auch Aufträge oder da muss auch der große Verband, die großen Verbände müssen da einfach auch mitziehen können und wollen. Das sehe ich aktuell noch nicht. Aber wir hatten vor kurzem aufgrund des White Papers auch eine Rückfrage, zum Beispiel von der ECA, der Vereinigung der großen Clubs in Europa. Und die haben das Thema auf jeden Fall auch mit aufgenommen. Und wer weiß, was sich daraus aus verschiedenen Initiativen ergibt, wenn verschiedene Player ähnliche Ideen haben. Dann müssen sich die Verbände auch damit konfrontieren und auch bearbeiten. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung. Ich denke mal, dass die Zeit da auch für dieses Thema spielen wird.
Ja, das Thema Ticketing, das hatten wir jetzt noch gar nicht angerissen. Das ist natürlich auch so ein sehr offensichtliches von außen. Tatsächlich ist es aber gar nicht so einfach mit dem Ticketing, wie ich jetzt auch aus mehreren Gesprächen mit Vereinen mitbekommen habe. Was sind denn da so die Herausforderungen aus Vereinssicht? Warum Ticketing nicht so einfach jetzt über Blockchain möglich ist?
Auch da ist die Frage des Needs. Ne? Also gibt es ein Need im Markt, das Ticketing über Blockchain abwickeln zu lassen? Ich kann mir gut vorstellen, dass bei der kommenden Heim-EM in Deutschland, aber auch bei irgendwelchen anderen Weltmeisterschaften, sei es Männer oder Frauen, dass dort sicherlich aufgrund der verschiedenen Scamming-Möglichkeiten das Thema Blockchain-Ticketing interessant sein könnte. Für uns im Tagesgeschäft beim VfL Wolfsburg, wo wir jetzt keinen Nachfrageüberhang haben, sondern tatsächlich aktuell noch einen Angebotsüberhang haben, macht eine Umstellung auf Blockchain-Ticketing relativ wenig Sinn. Wenn wir aber sprechen über Borussia Dortmund oder Bayern München, die immer ausverkauft sind, wo Leute tatsächlich auf dem Schwarzmarkt nochmal Tickets verkaufen und so weiter, dann kann ich mir vorstellen, aufgrund der Echtheitszertifizierung und aufgrund der Klarheit und der Transparenz von Blockchain, dass das ein Mittel sein kann, den Schwarzmarkt auch zu bekämpfen. Ja. Bei solchen Vereinen wie uns, ohne uns irgendwie klein machen zu wollen, ist das aktuell kein Thema. Wir würden was umstellen, ohne dafür einen externen Need zu haben, ohne dass irgendwelche Behörden oder auch Fans, die das nachgefragt haben, ohne Not sozusagen. Von daher spielt das aktuell für uns keine Rolle.
Ja, es ist tatsächlich wirklich so, dass es da hauptsächlich um die Echtheit geht, ja, dass quasi der Schwarzmarkt damit letzten Endes komplett ausgetrocknet wird im besten Falle. Da gibt's die Möglichkeit, dass du dann quasi in der App dein Ticket tatsächlich vor Ort mintest, ja, und dann dementsprechend damit ins Stadion gehst. Das sind verschiedene Überlegungen, wenn man in andere Sportarten guckt. Ich hatte auch mit einem Handballverein vor einem Jahr Kontakt und da hatten wir uns zu diesen Möglichkeiten ausgetauscht. Und da ist es tatsächlich auch so, dass da nochmal eine ganz andere Komplexität ist, ja, dass denen gar nicht das Stadion gehört und das Ticketing aber und die Systematik über das Stadion oder den Betreiber des Stadions läuft. So, das heißt, da hast du so eine Komplexität, die man sich als Außenstehender gar nicht vorstellen kann, an was man dort alles, auf was man alles achten muss, ja, bevor man das technologisch überhaupt wirklich zum Ziel bringen kann. Deswegen, ich glaube, das ist vielen da draußen nicht bewusst, sagen immer alle, ja Mensch, wir haben doch Blockchain-Technologie, warum legen wir denn da nicht los? Ist doch total einfach und total offensichtlich. Ja, maybe, aber doch nicht immer einfach zu realisieren. Ja, da hängt ein riesen Rattenschwanz dran, vor allem auch an bei großen Vereinen, ja, ist das echt nicht immer so einfach umsetzbar. Ja, so insofern.
Ich glaube, du hast was Wichtiges angesprochen, ne? Wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Wir machen ja nicht irgendwelche Sachen, die technologisch möglich sind. Genau. Sondern wir müssen halt Sachen machen, die ein Problem lösen. Richtig. Oder die einen Nutzenwert erhöhen. Richtig. Und wenn wir merken, wir haben damit keinen erweiterten Nutzen oder wir lösen damit kein Problem, dann macht es keinen Sinn. Ich glaube, dass viele Projekte in der Vergangenheit angegangen worden sind, weil sie einfach technologisch möglich waren. Mhm. Aber die Utility dahinter, auch bei den ganzen NFT-Collectible-Projekten zum Beispiel, die wurde erst später erfragt. Also die ganze Goldgräberstimmung ist natürlich jetzt weg. Genau. Und früher hat man einfach Sachen gemacht, weil es möglich war. Genau. Und wir kommen mittlerweile immer mehr davon weg zu sagen, wir realisieren Projekte, weil sie technologisch spannend sind, sondern wir müssen ganz klar sagen, welchen Mehrwert erzielen wir damit oder welches Problem lösen wir. Wenn wir darauf keine Antwort haben, dann müssen wir das Projekt auch canceln können.
Ja. Definitiv. Also es ist ja auch so, ich meine, ich bin schon lange jetzt in dem Space unterwegs und natürlich würde ich mich freuen, wenn noch mehr Projekte, noch mehr Unternehmen da draußen auf Technologien setzen würden. Aber es heißt auch nicht immer bloß, weil Blockchain draufsteht, dass es die richtige Lösung für das Problem ist. Ja, genau. So, und ich glaube, vieles wurde da auch immer von Unternehmen, gerade in der frühen Zeit, um innovativ zu wirken, hat man kleinere Projekte im Blockchain-Bereich realisiert, um das PR-mäßig zu nutzen. Ja, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das ist einfach das, was dort tatsächlich passiert ist. Und jetzt kommt es doch schon mehr zu auch mehr werthaltigen Projekten. Wenn man guckt, ich war jetzt gerade in Berlin vor 2 Wochen, da ist es so, dass da sehr stark über Cross-Border-Payments im Unternehmensbereich gesprochen wird. Das heißt, dass ich Geld von A nach B innerhalb von kürzester Zeit überweisen kann und ich habe einen tatsächlichen Nutzen von Krypto. Ja, so, da geht es nicht um Spekulation, sondern um einen richtigen Use-Case, der eine Menge Geld und Zeit spart auf internationaler Ebene. Und das sind so Themen, wo ich mir denke, okay, da macht es total Sinn, darüber zu sprechen und auch die Technologie zu nutzen, ja, aber viele wissen da draußen auch noch gar nicht, dass es damit überhaupt möglich ist, ja, also auch da das Thema Education, auch die Unternehmensentscheider mit auf den Weg zu nehmen, da abzuholen und aufzuzeigen, was schon alles möglich ist, denn ich glaube, wir haben auch massiv viele Hemmnisse, einfach aufgrund dessen, dass das Wissen fehlt, ja, gerade viele Projekte scheitern auch immer wieder an ihren Finanzteams. Ja, und die sagen, wir müssen jetzt hier Krypto irgendwie annehmen. Wie machen wir das denn buchhalterisch? Nee, können wir nicht machen. Das geht nicht, ja. Also die denken ja immer gleich, dass wenn man Krypto entgegennimmt, dass man sich direkt ins Gefängnis begeben darf, ja, mal ganz überspitzt. Aber dass es halt einfach als Commodity verbucht werden kann und dass das alles möglich ist. So, ja, also da habe ich von vielen gehört, wir sind intern innovativ, wir wollen da was treiben, aber Auf der anderen Seite werden wir durchs Finanzteam geblockt. Das ist natürlich dann immer schade und das ist aus meiner Sicht immer nur ein Thema dessen, dass man zu wenig Education hat oder die Leute sich zu wenig damit auch auseinandersetzen wollen. Machen wir uns nichts vor, wir haben alle unser Daily Business. Auch die haben ihr Daily Business und das, was man sich noch on top neu dazu schaffen muss an Wissen, um diese Themen zu fördern, ist natürlich Zusatzaufwand. So, und das geht nicht immer, das ist total verständlich, aber ich glaube, wenn wir alle was nach vorne bringen wollen, ja, dann müssen wir alle so ein Stück weit die Extrameile gehen und dann müssen wir auch unsere Kollegen, die vielleicht noch nicht so weit sind, an die Hand nehmen und dafür begeistern können. Ja, das ist immer so mein Ansatz.
Da hast du vollkommen recht. Da kann ich absolut beipflichten. Ich glaube, dass wir am Anfang viel zu sehr mit irgendwelchen, mit Buzzword-Bingos durch die Gegend geworfen haben.
Total.
Irgendwelche Begrifflichkeiten erfunden haben oder übernommen haben, die sofort zur Abschreckung gesorgt haben, ne? Also für Abschreckung gesorgt haben, die auch auf den Führungsetagen erstmal für Unsicherheit gesorgt haben und nicht so nach dem Motto, Mensch, ich habe Bock auf dieses Thema, sondern Mensch, da reden sie über Abkürzungen, ich verstehe kein Wort und ja. Das hat zu Unsicherheit geführt und auch zu Unwissenheit und die Unwissenheit sozusagen gefördert. Ja. Und das kenne ich ja auch in meinem privaten Kreis, ne? Also wenn meine Kinder ankommen mit Wörtern aus dem Gaming um sich werfen, dann bin ich auch lost sozusagen und ja, ja. Ich glaube, das war auf jeden Fall nicht hilfreich. Diese Unsicherheit wurde gefördert durch diese Unwissenheit oder umgekehrt. Und was ich da nochmal sagen kann, wir hatten ja diesen Prozess. Also wir haben im Decentraland digitales Land gekauft. Mhm. Und ich sprach ja gerade von unserem Volkswagen-Kosmos, dass das natürlich sehr regulatorisch gehandhabt wird. Und das hat seine guten Seiten, aber auch seine Schwachstellen, wie überall auch immer. Ich will es gar nicht bewerten, aber die Prozesse, die wir durchgelaufen sind, waren natürlich total komplex, weil wir es mit verschiedensten Stakeholdern intern zu tun hatten, von nicht nur Finance, sondern auch Legal, Controlling und so weiter und so fort, Steuerwesen. Mhm. Du musstest den Leuten erstmal die Angst nehmen, die Sorge nehmen, dass man was falsch machen kann und es ihnen auch nochmal erklären. So, der Prozess ist uns gelungen. Wir haben tatsächlich eine Corporate Crypto-Wallet und können sozusagen als Unternehmen auch Kryptos halten und kaufen und verkaufen, traden sozusagen. Und das haben wir über einen langfristigen Prozess oder längerfristigen Prozess hinbekommen. Aber der Aufwand ist schon dahinter und den darf man nicht unterschätzen, den Menschen das zu erklären. Und ich glaube, das Thema Education, was du angesprochen hast, ist ein elementarer Bestandteil des Reifegrades in Richtung Krypto oder Web3 bei Unternehmen. Und ich glaube, da gibt es, das kann nicht nur von außen kommen, das muss auch von innen aufgebaut werden. Und deswegen haben wir auch mit dem Business Development Team versucht, uns da einfach Wissen anzueignen, natürlich nicht zu 100%, immer wieder angereichert mit externen Partnern, aber dass wir auch internes Wissen haben und nicht komplett abhängig sind von externem Wissen. Ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, die ich gerne weitergeben würde, weil ich glaube, wenn du nur abhängig bist von externem Wissen und wenn das dann irgendwann mal wegbricht, dann glaube ich, kommst du in eine schwierige Fahrwasser.
Definitiv. Also man sollte gerade, wenn man Entscheidungen treffen möchte, braucht man ein Verständnis davon, was ist die Technologie, was ist das Umfeld, in das wir uns begeben und wo haben wir wirklich Synergieeffekte zwischen unserem Geschäft, was wir jetzt schon betreiben, können wir dadurch effizienter werden, können wir dadurch Kosten einsparen, ja, können wir dadurch neue Revenue Streams aufbauen, ja. Das ist ja auch immer die Betrachtungsweise der Management-Ebene. Was muss ich reingeben? Was bekomme ich wieder raus? Total. Und gerade bei solchen Projekten war es nicht ganz einfach, direkt zu sagen, okay, das ist der ROI des Projekts am Ende des Tages, ja. Und insofern brauchte man da auch Manager, die mutig genug sind, der Sache ein Stück weit auch Zeit zu geben oder zumindest ein Umfeld zu geben, wo man explorativ unterwegs sein kann, ja, ohne zu wissen, dass die Reise in diese Richtung genau geht, sondern dass es auch verschiedene Weggabelungen gibt und man immer wieder entscheiden muss, wo gehen wir jetzt genau lang, wie stellen wir uns weiter auf. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung, gerade auch, weil es so hochvolatil, dynamisch ist und auch immer noch ein bisschen diesen medialen Faktor mit hatte. Krypto ist doch alles Scam, ja, etc. pp. Da wissen wir auch aus Zahlen, Daten und Fakten, dass es tatsächlich nicht der Fall ist, ja. Und dementsprechend, ja, muss man einfach die Leute mit an die Hand nehmen, educaten, weiterbilden. Und wenn wir dazu einen kleinen Teil beitragen können und nur wenige davon überzeugen können, freut mich das total in dem, mit dem, was wir hier so tun. Und vielleicht aber nochmal, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie siehst du denn, weil ich sag mal, als Fußballfan, da ist man rivalisiert, ja, da ist man Dortmund gegen Bayern, ja, Schalke gegen Dortmund, Hamburg gegen St. Pauli. Aber jetzt mal so auf operative Arbeitsebene, wenn man an solchen Themen arbeitet, wie ist denn da so eine Zusammenarbeit? Arbeitet die Bundesliga da gut zusammen? Wie würdest du das aktuell bewerten? Wie ist das so zwischen den Vereinen?
Du, ich glaube, die Rivalität auf dem Platz hast du ja gerade beschrieben, aber die außerhalb des Platzes, finde ich, sind wir sehr, sehr kooperativ unterwegs. Ich glaube, die DFL als Dachorganisation der 36 Bundesligisten tut auch ihres, um einfach auch bestimmte Themen auch zu fördern, um Wissenslücken zu stopfen. Wir haben verschiedene Kommissionen, wir haben verschiedene Gruppierungen. In meinem Fall zum Beispiel das Thema Internationalisierung oder das Thema Brandmanagement. Es gibt eine Vereinigung, wo sich dann die Brandmanager der verschiedenen Bundesligisten unregelmäßig treffen, sich austauschen und stellen fest, wir haben alle die gleichen Probleme. Oder der eine macht in dem Bereich was Gutes, was man sich nochmal anschauen kann. Ich glaube, da sind wir sehr, sehr kooperativ unterwegs. Ich glaube allerdings, beim Thema Krypto oder Web3, da gibt es noch viele Wissenslücken, weil man sich das erstmal leisten können muss.
Genau.
Ich glaube, es ist genau wie beim Thema Nachhaltigkeit ganz am Anfang, als es noch nicht reguliert war, jetzt über die DFL, war das sozusagen so ein Add-on, so ein Nice-to-have-Thema. Genauso ja. Auch bei dem Thema Krypto und NFT. Das heißt, du musst die finanziellen, aber auch die personellen Ressourcen schaffen, um in solche Themengebiete vorstoßen zu können. Das kann sich nicht jeder erlauben, rein finanziell oder auch rein von der Aufmerksamkeit her. Also wenn wir ein Verein sind, der, sagen wir mal, dramatisch gegen den Abstieg spielt oder dramatisch um den Aufstieg in die erste Liga spielt zum Beispiel, dann ist der Fokus ein ganz anderer. Dann würde ich versuchen, all meine Ressourcen zu bündeln und in den Sport und eine andere Perspektive reinzuschmeißen als in explorative Geschichten im Thema Web3 und Krypto. Ich glaube, wir haben das Glück, wie gesagt, mit der Mutter Volkswagen eine gewisse finanzielle Stabilität zu haben, um dann auch solche Themen annehmen zu können und solche Themen auch vorbereiten zu können und daraus zu überlegen, welche Revenue Streams könnten sich aus der Zukunft ergeben. Denn wir sprechen ja bei dem Thema jetzt nicht über die, sagen wir mal, die Optimierung der Gegenwart, sondern wir sprechen hier über Zukunft, über in 5 Jahren, in 7 Jahren, in 10 Jahren. Und es gibt tatsächlich in der heutigen Zeit mit all den Problemen nach Corona und den Umsatzeinbußen und so weiter gar nicht so viele Vereine, die sich da so eine Einheit leisten können, die außerhalb des Tagesgeschäftes sich mit solchen innovativen, proaktiven Themen fokussieren können. Ja. Und ich glaube, da kann man eigentlich als Mitarbeiter des Vereins auch dankbar sein, dass wir solche Möglichkeiten bekommen. Das vergisst man immer wieder im operativen Sumpf, dass man mal den Kopf hebt und dass wir an solchen Themen arbeiten dürfen und können und auch da das Go der Geschäftsführung haben. Ja. Das ist sicherlich ein großes Plus für uns.
Definitiv. Ja, das ganze Geschäft ist natürlich sehr Sponsoring getrieben und natürlich finanziell getrieben, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, um Transfers möglich zu machen, um natürlich Erfolg zu sichern oder auszubauen. Und dem ist alles untergeordnet. Das merkt man auch ganz stark, wenn man mit Vereinen zusammenarbeitet und auch wenn es dort zum Beispiel Wechsel im Management gibt, ja, dann liegen Projekte teilweise, auch gerade neue Projekte, die so kurz vorm Abschluss oder Richtung Abschluss waren, auch erstmal brach. Das ist eine ganz komische Situation, aber das gibt's auch genauso bei Unternehmen, ja. Aber im Fußball ist es teilweise noch extremer, wie ich es feststellen durfte. Aber es macht halt einfach trotzdem, auch wenn es manchmal nicht so ganz so einfach ist, mit dem einen oder anderen Club zusammenzuarbeiten, finde ich es doch immer wieder spannend, einfach in dem Kosmos unterwegs zu sein. Ich als Fan, mir macht es total Spaß, ja. Ich habe als kleiner Junge immer von geträumt, irgendwann mal irgendwas mit Fußballvereinen zu tun zu haben. Jetzt hatte ich schon mit mehreren zu tun, also von daher Dream come true, ja, auch wenn es nicht als Profifußballer ist. aber irgendwie doch an der Seitenlinie, ja, so ein bisschen. Und also es macht total Spaß. Um das Ganze so ein Stück weit abzurunden, würde ich für dich nochmal die Frage da lassen, wo siehst du denn jetzt so für dieses Jahr so die Hauptthemen für euch und vielleicht auch so mit Blick der nächsten 5 Jahre, Fußball, Krypto, Web3, was sind da so die treibenden Themen aus deiner Sicht? Oder was sollten sich auch die Vereine auf die Fahne schreiben, wenn sie sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen?
Genau, ich kann jetzt nicht für die anderen Vereine sprechen, aber für uns in unserer Roadmap ist natürlich, dass wir uns, wie gesagt, immer weiter vernetzen mit Playern im Markt, nicht nur national, sondern auch international. Da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wir haben jetzt 2 Jahre lang viele Themen bearbeitet. Wir haben, wie gesagt, NFT-Lizenzpartnerschaften gehabt, Collectibles rausgegeben. Wir haben auf dem Decentraland ein VfL-Haus gebaut. Wir hatten überlegt, ob wir nochmal eine Präsenz in Roblox aufbauen und so weiter und so fort. Ich glaube, was für uns wichtig ist, ist zum einen die Brückentechnologien uns anzuschauen, auf dem Weg zu Web3. Mhm. Da spielen zum Beispiel Brillen eine Rolle, die ganzen VR, Mixed Reality, aber auch Augmented Reality Brillen, die sicherlich nochmal diesen Space befeuern werden, aber auch das Thema Generative AI, auch als Brückentechnologie, wo wir sagen, okay, mit dieser Tendenz wird das Thema Blockchain wahrscheinlich nochmal relevanter werden, sprach ich ja vorhin als Authentifizierungsoption.
Ja.
Und ich glaube, was der Fußball oder was wir schaffen müssen in diesem Jahr wäre, dass wir den Shift hinbekommen von Marketing und PR-Cases, die wir gebaut haben, wo wir gut Buzz erzeugt haben, wo wir Sachen auch im Proof of Concept mal gemacht haben, zu knallharten, guten, nachhaltigen Business-Cases. Mhm. Also sagen, wir müssen nachhaltige Geschäftsmodelle bauen, um halt den Beweis antreten zu können, dass das Thema Web3, Blockchain, Krypto auch nachhaltig, profitabel und wirtschaftlich sein kann. Mhm. Wenn dieser Beweis nicht angetreten wird, glaube ich, wird irgendwann dann auch der Elan der Führungscrew ermüden. Und um dem entgegenzutreten, brauchen wir einfach klare Wirtschaftlichkeitsüberlegungen und Business Cases, die wir aufbauen. Und das werden wir mit aller Macht versuchen, dieses Jahr zu betreiben, um einfach auch, wie gesagt, die Kapitalisierung, Monetarisierung von Web3 weiter voranzutreiben.
Okay, ja. Also ich glaube, das ist es auch, um da weiter die Akzeptanz in den Clubs voranzutreiben, ist natürlich ein Faktor, natürlich das Thema Monetarisierung. Und ich glaube, natürlich der größte Hebel ist da im Sponsorship, ja, mit Partnern. Das ist am einfachsten zu monetarisieren und wirklich dann Projekte daraus zu realisieren. Das kommt jetzt, denke ich, Stück für Stück, wie du eben schon gesagt hast. Viele Vereine haben natürlich auch schnell mit kleineren Projekten probiert, den Buzz, die Aufmerksamkeit mitzunehmen. Das ist einigen auch sehr, sehr gut gelungen. Und aus meiner Sicht sollte es jetzt aber dazu kommen, dass man auch nach oben Richtung Führungsetage zeigt, hey, und jetzt haben wir hier auch was aufgebaut, was für die Zukunft wichtig ist. Ja, entweder in der Symbiose zwischen Gaming und Krypto Web 3, dass man dort was findet, weil ich glaube, der Ansatz ist sehr, sehr naheliegend. Oder dann tatsächlich Fan-Experience international, gerade im Metaverse oder Metaverses, dass man dort zeigt, okay, hey, hier kommt ihr trotzdem sehr nah an eure Stars ran und wir schaffen Fan-Experiences. Ich denke, das sind so die Themen, die man sehr, sehr einfach treiben kann, die sehr nativ sind für den Fußball, weil am Ende des Tages dreht sich auch alles um den Fan. Auch der ist derjenige, der natürlich Revenue bringt und die Fahne hochhält für den Verein. Und ich glaube, da gibt's mehr Möglichkeiten aktuell, die man vielleicht auch noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, ja, als Verein, die man da richtig gut positionieren kann und dem Fan halt einfach Mehrwert dafür geben kann. Genau. Und ansonsten, aus meiner Sicht, das ganze Thema Kommunikation. Wir haben es in der Vergangenheit gesehen, dass Vereine dran gescheitert sind, dass sie es zu fancy kommuniziert haben. Ja, und der Fan dann gesagt hat, hey, nee, wir wollen jetzt aber nicht, dass hier irgendjemand einen Token kaufen kann und mitbestimmen kann in unserem Verein. Genau. Da geht es immer viel um Tradition auch. Ja, daran sind unter anderem auch schon Vereine in der Vergangenheit gescheitert. Hätten sie das Ding anders genannt und hätten es als Zahlungstoken in der App hinterlegt. Ja, und mit diesen Token hättest du dann gewisse Themen abstimmen können, gewisse Benefits gehabt davon, ja, dann wäre das nie dem Verein um die Ohren geflogen, aus meiner Sicht. Aber man ist ja da auch immer so als Innovation und Communication Team probiert man ja auch immer irgendwie so ein Edge Case zu bauen und das kommunikativ auszuschlachten. Deswegen glaube ich, hat man sich damit nicht ganz so einen großen Gefallen getan. Ansonsten, was sind so die wichtigsten Tipps für Unternehmen, die sich da draußen auch an Web3-Projekten versuchen? Vielleicht noch in aller Kürze 2, 3 Tipps.
Ich glaube, du brauchst gute Partner, die es ehrlich mit dir meinen. Und du musst im Endeffekt auch selber dran glauben. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ich will mich in diesen Space reinbegeben, weil ich ganz schnell viel Geld verdienen will, dann glaube ich, wird es nichts, wie bei vielen anderen Sachen auch. Im Endeffekt kannst du es vergleichen mit einer romantischen Beziehung. Also wenn du sagst, okay, ich will da langfristig dranbleiben, dann brauchst du ein gutes Fundament, was du dir aufbauen musst, viel Wissen, da brauchst du Zeit, da brauchst du eine langfristige Perspektive, wie bei jedem Innovationsthema wahrscheinlich auch. Und ich glaube, da brauchst du dann auch die Rückendeckung der Führungsetage, dass du das machen darfst. Denn ich glaube einfach, das Thema Web3, auch so banal es klingt, wenn wir über Dezentralität und über Transparenz sprechen, dann sprechen wir ganz viel über Reifegrad von Menschen, die im digitalen Space unterwegs sind, und über Augenhöhe. Wenn du die Kunden nicht auf Augenhöhe begegnen willst, dann brauchst du damit gar nicht anfangen. Ich bin überzeugt davon, dass wenn sozusagen die Data Ownerschaft bei dir liegt, bei dem Kunden liegt und nicht beim Corporate oder bei irgendeinem Intermediär, der dazwischen geschaltet ist, dann gibt es eine gewisse Aufgeklärtheit der Menschen gegenüber, und dann ändern sich die Geschäftsmodelle. Also wenn der Kunde sagen kann, jetzt nur ganz platt als Beispiel, pass auf, ich habe meine ganzen Daten bei mir gespeichert und nicht bei dir, ich habe sie dir nicht freigegeben, und ich sage jetzt, es steht Ostern vor der Tür oder Weihnachten oder wie auch immer, und hier VfL Wolfsburg oder Nike oder wie auch immer, mach mir mal ein Angebot, hier sind meine Daten. Ich öffne dir meine Daten temporär für 2 Wochen und mach mir mal aufgrund meiner Daten ein super Angebot. Mhm. Aktuell läuft es ja umgekehrt. Genau. Wir haben die Daten der Kunden und wollen denen sagen, was sie kaufen wollen würden wahrscheinlich. Mhm. So, und machen ihnen Angebote. Und im Endeffekt läuft dann der Prozess umgekehrt, und auf einmal geschieht was ganz Eigenartiges. Kunde und Corporate sind auf Augenhöhe. Mhm. Und ich glaube, sich darauf einzustellen, wird auf jeden Fall Paradigmenwechsel erfordern. Ja. Auch die Herangehensweise, wie ich mit meinen Kunden umgehe, mit meinen Kundendaten und so weiter. Und das wird ganz, ganz viel tun. Ich glaube, die Vorbereitung darauf, ich glaube, Preparation, Vorbereitung auf diesen Tag, auf diese Strömung, die da kommt am Horizont, ist, glaube ich, relativ wichtig, damit nicht alle überrascht sind, wenn tatsächlich irgendwann der Kunde aufgeklärt ist und mehr über sich selbst weiß als der Anbieter. Und ich glaube, das wäre nochmal ein Hinweis, dass man sich dort mit Wissen aufpumpt und dann nicht überrascht ist und überrannt wird und dann in Hektik gerät und schnell was machen muss, damit man einfach vorbereitet ist. Vorbereitung ist alles.
Ich denke, einfach am Zahn der Zeit bleiben, die Trends mit für sich analysieren, schauen, was ist für uns da drinne, was sollten wir auch als, sagen wir mal, Gesamtmarktentwicklung mit betrachten, ja, und darauf einfach immer wieder Ableitungen fürs eigene Unternehmen treffen und schauen, was ist für uns relevant und wie müssen wir uns organisatorisch darauf einstellen, dass gewisse Änderungen auf uns zukommen, so, also fortlaufender Change eigentlich, ja, fortlaufendes Change Management, ja, perfekt. Juppi, erstmal vielen, vielen Dank. Wir haben eine knappe Stunde voll. Ich sag vielen Dank für den tiefen Einblick in die Welt von Fußball, Krypto und Web3. Ich fand es sehr, sehr spannend, gerade auch den Punkt, wie kollaborativ doch auch die Bundesliga-Clubs miteinander, fernab vom Platz, wo es große Rivalität gibt, miteinander arbeiten. Ich sag ganz, ganz großen Dank für deine Zeit und alles, was rund um das Thema White Paper Web3 des VfL Wolfsburg ist, werde ich euch nochmal in die Shownotes verlinken. Weiterführende Informationen zum VfL Wolfsburg oder auch zu eurem Innovation-Bereich haue ich euch auch alles mit in die Shownotes und sage an der Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart, und wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, vielen Dank.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.